Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone.
Arne Wielander und ich besprechen heute Indiana Jones Teil 5, das Rad des Schicksals, den 29. Juni im Kino. Und gestern war ich auf der Premiere im Berliner Zoopalast. Wir werden auch über wichtige Inhalte des Films sprechen, also den Film auch spoilern, weil das nicht möglich ist, es nicht zu tun, weil es sehr wichtig ist, über das Filmende zu reden. Wer also sich nur überraschen lassen möchte vom Film, schaltet dann am besten erst nach Kinostart ein. Ja, Arne, du hast es ja leider nicht geschafft zur Premiere aus Termingründen. Deshalb werde ich dich heute ein bisschen zurappen mit meinen Eindrücken.
Ich konnte leider nicht zu der Pressevorführung gehen. Umso gespannter bin ich nun und möchte dir einige Fragen stellen. Aber du wirst von dir aus natürlich sehr viel erzählen. Du hast kürzlich auch die ersten 4 Filme noch einmal besprochen, die in neuer Edition herausgekommen sind.
Ja.
Würdest du dich noch einmal zu dieser neuen Edition, Default Blu-ray-Edition wahrscheinlich,
ja, äußern? Genau, alle auf 4K, also was im Grunde bedeutet, da die wenigsten 4K-Player haben, dass in Wirklichkeit tatsächlich die meisten Leute sich deswegen der Blu-ray holen, die meistens noch mit dabei ist. Der neue Film, Teil 5, man merkt ihm an, dass er, das ist der erste, der nicht von Steven Spielberg, sondern von James Mangold betreut wurde. Und ich kann auch mal versuchen zu erklären, warum. Es gibt immer diesen sehr inflationär benutzten Begriff des Fanservices, der benutzt wird, also sprich, dass man Elemente in Filme einbaut, die Fans vor allen Dingen mit dem bisherigen, das hat man heute auch leider unglückseligerweise Franchise bezeichnet, dem bisherigen Kanon eines Films in Verbindung bringt. Und das macht dieser Indiana Jones Film doch recht ordentlich. Es ist ein Indiana Jones Film, in dem, darauf haben sich ja viele Fans gefreut, Indiana Jones endlich auch mal wieder mit einer Pistole schießt. Das hat er im vierten Teil ja nicht gemacht, was den Geeks gleich aufgefallen ist. Wie kann es sein, dass Indiana Jones keine Pistole benutzt? Eine Zeit lang hatte ich mich auch gefragt, ob es passieren kann, dass Harrison Ford, der ja inzwischen 80 ist, wenigstens nicht einmal als Indiana Jones auch was auf die Fresse kriegt, weil das hat er noch selbst in 66 Jahren in Teil 4 noch bekommen, aber er kriegt auch hier ein paar Schläge ins Gesicht. Das soll gar nicht sadistisch klingen, aber Indiana Jones braucht körperliche Action. Das heißt, es gab die Angst, dass er zerbrechen könnte. Dieser ältere Herr war dann doch nicht allzu groß. Ich fand es ein bisschen schade. Ich werde gleich ein bisschen tiefer in den Film noch eingehen. Fand es ein bisschen schade, dass Indiana Jones nicht eine einzige Action-Szene alleine hatte in diesem Film. Das hat zumindest ansatzweise bei den anderen Filmen Teil 3 und Teil 4 auch nochmal funktioniert. Er hat also immer praktisch nur einen Betreuer an die Seite bekommen, nämlich Phoebe Waller-Bridge. Man merkt diesen Film leider auch an, ist, glaube ich, der erste Indiana Jones-Film, bei dem 5 statt nur ein oder zwei Drehbuchautoren mitgewirkt haben. Ganz anders im Vergleich zum Tempel des Todes zum Beispiel, den nur ein einziger Mann geschrieben hat. Und das merkt man diesem Film halt leider doch an. Ne? Also viele Köche verderben, das weiß man ja. Ich will nicht sagen, es ist ein schlechter Film, zur Gesamtbewertung kommen wir noch. Wer unseren Podcast kennt, weiß ja, dass wir viel über James Bond sprechen und da so Kategoriensysteme wie Gadgets, Entwicklung, Action-Szenen, Schauplätze und so weiter haben. Ein bisschen kann man diesen Indiana Jones Film auch mit den James Bond Filmen vergleichen, zumal es ja der erste James Bond Film ist, der zumindest kalendarisch in die 60er Jahre, also auch in den James Bond Abenteuer fällt. Ich hoffe, ich texte dich nicht zu sehr zu, Arne. Ich kann es trotzdem mal erzählen und du kannst ja deine Frage stellen oder am Ende nochmal.
Ich habe einige Fragen zu James Mangold, zu Phoebe Waller-Bridge und so, aber ja, du hast es schon gesagt. Vor allem wolltest du sagen, was der Unterschied ist in der Regieführung. James Mangold wurde nach der Cannes-Premiere in den allermeisten Kultursendungen und Texten gelobt für seine Regie. Eine würdige Leistung. Der Vergleich mit Spielberg wurde eigentlich nicht gezogen, sondern es hieß, Mangold bringe etwas ganz Neues ein und dieser Film sei jedenfalls besser als der vierte Film.
Finde ich nicht. Also ich würde den vierten Teil immer verteidigen, das kann ich auch noch erklären. Also James Mangold neigt, das habe ich meiner Rezension ja auch geschrieben, zu Grießcremigkeit. Er neigt zu einer gewissen Art von Verklärung des hohen Alters und zu einer Art von Übercharakterisierung, was sich vor allen Dingen in dem von vielen Menschen gelobten Film Logan, dem Superheldenfilm, gezeigt hat. Auch das kommt hier ein bisschen vor. Das ist allerdings verzeihlich, weil man Indiana Jones tatsächlich ein bisschen in seinen Alterskontext setzen muss, was der vierte Teil, als Fortune 66 war, nicht getan hat. Wobei mir die Schnittigkeit von Teil 4, der nochmal deutlich kürzer ist als dieser sehr lange Teil 5, der 144 Minuten geht, ja auch gezeigt, dass es Spielberg total egal gewesen ist, bis auf wenige Szenen, dass sein Held schon so alt ist. 66 ist ja auch schon recht alt für einen Actionhelden. Und das einfach ignoriert, das hat mir auch gefallen. Ich finde, Mangold ist halt immer einer, der Fäden zusammenziehen will, der Chronologien und Altersgeschichten unbedingt darstellen möchte. Und ich bleibe leider auch dabei, er ist nicht der beste Actionregisseur. Es wurde ja viel betont, dass man auf CGI verzichten wollte und sehr vieles mit Practical Effects gemacht hat. Das nehme ich den Leuten nicht so ganz ab, nachdem ich das gesehen habe. Er hat eine sehr gute Anfangssequenz mit einem Zugverfolgungsjagd, zerfällt danach allerdings leicht in Verfolgungsjagden, wie schon der dritte Teil, die die Handlungen nicht unbedingt vorantreiben. Also Mangold macht seinen Job ordentlich, aber ihm fehlt der göttliche Funke, den Spielberg zumindest manchmal gehabt hat. Ich würde ganz
gerne. Wie bewährt sich Phoebe Waller-Bridge? Die wurde sehr gelobt für ihre Darstellung, wie auch für ihre Beiträge zum Drehbuch, wobei man ja nicht genau weiß, was sie geschrieben hat. Kommt denn das Komödiantische von Phoebe Waller-Bridge in dem Skript zum Ausdruck?
Manche sagen ja, es mangele den Indiana Jones-Filmen an starken Frauenfiguren. Das stimmt nicht unbedingt. Es gab sehr durchaus starke Marion Ravenwood. Auch Elsa Schneider, die Nazi-Schlange, war auch eine relativ starke Figur, weil sie zumindest durchtrieben gewesen ist und nicht dumm. Diese Helena, die Phoebe Waller-Bridge jetzt spielt, die kommt mir so ein bisschen schräg vor. Also sie ist so ein bisschen wie Mac aus Teil 4, immer nur aufs Geld aus und sehr kapitalistisch eingestellt. Das gibt ihre Biografie als Ziehtochter Harrison Fords und als Tochter eines anderen Archäologen überhaupt nicht wieder. Also es wird versucht, ihr da so eine gewisse Zweischneidigkeit unterzujubeln, indem man nicht genau weiß, auf wessen Seite sie steht, weil sie die Artefakte jagt, allerdings nur angeblich aus Geldsucht und die dann auch an den Meistbietenden versteigern will. Dieser Charakterzug, der passt nicht zu ihr. Das muss man wahrscheinlich irgendwie machen, damit man ihr am Ende zeigt, dass Geld ihr nicht das Wichtigste ist, damit sie eine Entwicklungsgeschichte darlegt. Ihr wird ja auch so ein kleiner Ziehsohn, Teddy heißt der, ein marokkanischer Junge, so ein bisschen wie Shorty aus Teil 2 zur Seite gelegt, um zu zeigen, dass sie sich durchaus für andere Menschen interessiert. Mich allerdings hat der Background der Rolle weniger überzeugt als die Darstellung von Phoebe Waller-Bridge, die in Ordnung war. Ich meine, sie kann nichts falsch machen. Sie ist lustig, sie ist so groß wie Harrison Ford, das ist, mit ihm also sozusagen bildlich gesehen auch auf Augenhöhe. Das ging schon in Ordnung.
Bin ich größer als Harrison Ford?
Naja, er war bestimmt mal größer als sie, aber er ist natürlich wahrscheinlich altersentsprechend ein wenig geschrumpft. Gestern hatte sie auch High Heels an, also war noch mal deutlich größer als er. Aber das ist schon in Ordnung. Also wir kommen ja in den Spoiler-Bereich jetzt, spätestens jetzt auch rein. Es gibt am Ende ein Cameo von Karen Allen. Marion ist wieder zurück. Es hat mich fast ein bisschen mehr gefreut, aber darüber können wir ja noch mal sprechen. Ich würde ganz gerne mal was zu den Gadgets sagen und den MacGuffin. Es geht um Archimedes, der eine gewisse Art von Zeituhr erfunden hat, die Zeitreisen in die Vergangenheit ermöglicht. Helena wirft ja Harrison Ford vor, er sei ein seniler Grabräuber, worauf Harrison Ford die sehr, sehr lustige, fast im Kino schon untergegangene Antwort gebracht hat, wieso Grabräuber? Also das Senil stellt er gar nicht in Frage. Das war ziemlich lustig. Es ist, glaube ich, gar nicht so vielen Leuten da aufgefallen. Es ist nur so, dieser MacGuffin, das ist der einzige MacGuffin aller vier Filme, der ständig mit sich mitgetragen und durch die Gegend geworfen wird, wie in so einem Peter Sellers-Film. Jeder will ihn fangen, ne? Und dieser Begriff, der Name dieses MacGuffins, der ist so schlecht zu merken, dass man gar nicht weiß, wie diese Archimedes-Uhr eigentlich genannt wird. Und niemand nennt es ja auch Rad des Schicksals. Niemand sagt, das ist das Rad des Schicksals. Das Ding, ich muss noch mal nachlesen, heißt Antikythera. Also alle reden über den Stab des Re, alle reden über den Heiligen Gral, alle reden über die Bundeslade, Sankara-Steine, Kristallschädel und so weiter. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in Indiana Jones-Kanon irgendwann dieses Wort Antikythera gebraucht wird. Und ich will noch mal kurz einen Vergleich mit dem MacGuffin ziehen aus dem letzten Kreuzzug, dem Heiligen Gral, den ich immer für den schlechtesten gehalten habe. Antikythera finde ich tatsächlich noch ein bisschen schlechter. Der Heilige Gral, so richtig Sinn ergeben hat der nicht. Hitler wollte den ja haben, um den zu trinken und dann unsterblich zu sein. Aber selbst wenn Hitler unsterblich geworden wäre, er hätte den Zweiten Weltkrieg deswegen ja trotzdem nicht gewonnen. Das war überhaupt nicht durchdacht. Der hätte den dann getrunken und dann gemerkt, hey, ich kann nicht sterben, aber von links wären trotzdem die Alliierten gekommen und von rechts dann die Russen. Dann hätten die ihn dann irgendwie eingekesselt in Berlin, er wäre in seinem Bunker gewesen, dann hätte er vielleicht gedacht, okay, muss ich mich jetzt doch umbringen, hätte sich versucht zu erschießen, hätte nicht funktioniert, weil er unsterblich ist. Die hätten ihn dann gefangen genommen, Kriegsgericht gestellt, Nürnberg, sonst wohin, da hätten die gemerkt, sie können ihn auch da nicht töten, dann wäre Hitler auf alle Zeiten und ewig in dieser Gefängniszelle geblieben und hätte denen nur Geld gekostet und hätte seine Reden schwingen können. Also dieser heilige Gral, der war schon relativ schlecht durchdacht. Aber dieser Antigitera, der führt zu doch teilweise komischen Momenten. Also sie gelangen dann ans Grab des Archimedes, wahrscheinlich das prominenteste Grab, das Indiana Jones jemals gesehen hat. Und er trägt dann da so eine Art Swatch-Uhr. Was zeigt, dass der schon mal durch die Zeit gereist sein muss. Oder ich habe das falsch verstanden. Auf jeden Fall, ich soll nicht zu lange zutexten und ganz kurz zu Gadgets und MacGuffin. Es kommt dann der Moment, bei dem der Kinosaal ganz still wurde. Und auch wenn alles bejubelt wurde, was man ja automatisiert macht bei Premieren, weil man so viel Hormone in sich trägt und euphorisiert ist, weil Harrison Ford auch dort gewesen ist und so weiter. Diese Stille, die entstanden ist, als Indiana Jones durch die Zeit gereist ist, um bei den Griechen, bei der Schlacht von Syrakus zu landen, wo die Griechen gegen, ich weiß gar nicht, gegen wen kämpfen, das weiß ich gar nicht. Als er dort landet, wurde der Kinosaal ganz still. Und das ist nicht ein gutes Zeichen, das ist eher ein schlechtes Zeichen. Das heißt, man war tatsächlich überfordert damit, dass Indiana Jones plötzlich mit Gladiatoren zu tun hatte, die mit Galeeren ein anderes Schiff angreifen, eine Insel angreifen. So, dort trifft er dann Archimedes. Und da kommt eigentlich der schönste Moment. Indiana Jones sagt, er will dort bleiben. Das ist das, wovon er immer geträumt hat. Er hat ja auch griechisch gegenüber Jean Connery, also Indiana Jones Senior, immer zitiert. Er sagt, er würde gern dort bleiben bei Archimedes. Helena will das nicht. Und das ist alles ein bisschen komisch, weil zunächst sagt Indiana Jones, erster Beweis macht die Wissenschaft. Aber dann landet er bei Archimedes. Und was Archimedes doch niemals machen würde, ist selber die Zeit zu verändern, indem er zulässt, dass Indiana Jones bei ihm bleibt. Und wenn Helena dann trotzdem abhaut, wieder zurück ins Jahr 1969 zurückgeht, ist damit auch schon ein wenig die Zeit verändert, weil Archimedes ja Menschen sowieso schon aus der Vergangenheit getroffen hat. Das ist alles ein bisschen komisch. Dazu kommt halt auch dieser Look, dieser Actionsequenz, der sehr, sehr nach Historienfilm aussieht, wie man den eigentlich in Nullerjahren gedreht hat. Also Alexander, Gladiator, Troja, nicht wirklich modern wirkt, wie man es heute machen könnte. Unabhängig davon finde ich die Idee, dass Indiana Jones dort hätte bleiben können, im alten Griechenland, fast noch schöner als die Tatsache, dass er am Ende doch zurückkehrt nach Amerika, nach New York und mit Marion vereint wird. Ich hoffe, das überrumpelt dich jetzt nicht alles. Es sind irgendwie ziemlich viele Geschichten, die da irgendwie aufeinander jetzt auf dich einprasseln, aber...
Ein komplizierter Film.
Ja,
kann man mal sagen. Plotreicher Film. Ja, und das Jahr 1969 wurde wahrscheinlich gewählt, weil es so ungefähr 25, 30 Jahre nach den bisherigen Ereignissen ist, oder?
Ja.
Also er muss glaubhaft ungefähr 30 Jahre gealtert sein.
Ja, also die schummeln ein bisschen mit dem Alter. Also der letzte Film spielt ja 1956 oder 57, jetzt spielt er 69, ja. 12 Jahre alt hinterher. Es liegen ja 15 Teile zwischen den beiden, 15 Jahre zwischen den beiden letzten Teilen. Ich finde das Setting schon sehr gut. Also 1969, Space Race, Mads Mikkelsen spielt einen Nazi, Jürgen Voller, der dieses Rad des Schicksals finden möchte, um die Zeit zurückzudrehen, damit, man denkt am Anfang, er will das machen, um Hitler dieses Ding zu geben, aber tatsächlich will er es jemanden geben, der Hitler dann umbringt, damit jemand für Hitler den Krieg gewinnt, was Hitler nicht geschafft hat. Ich finde 1969 Space Race an sich sehr schön. Es gibt so eine Parade, die wurde in Glasgow gedreht, die in New York spielen soll, bei der Indiana Jones, das ist ein schöner Link, bei der Indiana Jones mit dem Pferd ein Paradewagen überholt, in dem die drei Mondastronauten sitzen. Neil Armstrong, Michael Collins und Buzz Aldrin. Und das soll zeigen, dass dieser alte Mann, Indiana Jones, den alle abgeschrieben haben, immer noch in der Lage ist, diese Astronauten, die schneller als er unterwegs sind, trotzdem zu überholen. Das ist bildlich sehr gut gemacht. Leider muss man nur sagen, wird der Film, so wie auch schon Königreich des Kristallschädels, schlechter, nachdem Indy die USA verlässt. Das war ein Gesetz, das war bei Teil 4 auch schon. Der USA-Teil von Kristallschädel war sehr gut. Als es dann immer mehr durch die Gegend geht und diese europäischen Drehorte, auf die kommen wir gerne zu sprechen, durcheinander würfelt, man weiß gar nicht mehr, wo man ist. Griechenland, Sizilien, auch Marokko sieht aus wie Griechenland. Das ist nicht gut fotografiert und die Ausstattung, die ist auch nicht sehr gut gemacht.
Harrison Ford reitet auf einem Pferd in die Parade. In die Astronautenparade.
Ja, also der klaut sich das Pferd, nachdem er von den Nazis verfolgt wird. CIA mischt irgendwie auch noch mit den Nazis. Das ist nicht sehr durchsichtig erklärt, wie jetzt ausgerechnet der amerikanische Geheimdienst mit dem Voller zusammenarbeiten soll. Gut, ne? Also er hat ja für das Space Race Programm gearbeitet, seine Art Werner von Braun Figur. Aber das ist alles sehr, sehr konfus erzählt. Es ist halt auch leider so, Teil 1 bis 4, da hatte Indiana Jones es mit Supermächten zu tun. Er hatte es zu tun mit den Russen, er hatte es zu tun mit den Nazis und er hatte es zu tun mit einer sehr großen indischen Tempelsekte, die sehr mächtig ist. Was diesem Teil 5 fehlt, das ist die Konfrontation mit einer anderen Art Superpower. Er hat im Grunde genommen es nur zu tun mit dem Jürgen Voller und seinen drei Henchmen, die wiederum sehr gut gemacht sind. Muss man mal über Boyd Holbrook auch sagen, also die Rolle des Henchmen, siehe Pat Roach, die ist nicht immer mehrdimensional, hier ist sie es irgendwie doch, aber das Gefahrenpotenzial Jürgen Vollers erschließt sich nicht so ganz, weil er die ganze nur in so einem Fünferkommando unterwegs ist. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, also ein bisschen mehr staatliche Gegenarbeit wäre dann schon zu wünschen gewesen. Ich möchte mal kurz was zu der Entwicklung von Indiana Jones sagen. In mehreren Berichten war zu lesen, dass es vor allen Dingen die Rückkehr des grummeligen, grantigen 80-Jährigen gewesen ist. Ich glaube, man muss das ein bisschen differenzierter betrachten. Er bekommt eine sehr persönliche Note, der Film, weil sein Sohn Matt in Teil 4, gespielt von Shia LaBeouf, im Krieg gefallen ist. Indiana Jones dadurch traumatisiert wurde, also ist im Zweiten Weltkrieg gefallen, Indiana Jones dadurch traumatisiert wurde und seine Marion sich dadurch von ihm getrennt hat. So, dieser ganze Story-Plotpoint, der ist nur entstanden, weil Shia LaBeouf sich so daneben benommen hat bei den Dreharbeiten von Teil 4, dass damals festgehalten wurde, dass Harrison Ford niemals mehr mit diesem nicht kontrollierbaren, durchsteuerten Mann zusammenarbeiten will. Man musste also überlegen, was man mit seiner Figur macht. Man hat sich entschieden, ihn halt sterben zu lassen, weil er in diesem Film nicht auftauchen darf. Das wiederum gibt Indiana Jones überhaupt erst den Grund, so desillusioniert an sein Leben, auf sein Lebensende sich hinzuzubewegen. Dadurch kommt die Story erst in Gang. Also im Grunde genommen haben sie Shia LaBeouf sehr viel indirekt zu verdanken, dass er hier nicht mitspielt. Spielen kann, dass Indiana Jones überhaupt diese Lebensmüdigkeit erst geben. Das erst erklärt, warum er so weggelobt wird in seinem Institut. Denn dieser Mann, der Weltleistung erbracht hat, auch wenn jetzt die Amerikaner ihn in den 50er Jahren als Kommunisten versucht haben zu denunzieren, man kann so Menschen nicht eigentlich wegloben in so einem Billow-Apartment, dass er in New York lebt. Das ist im Grunde genommen ein hochdekorierter Mensch, der mehrfach die Welt gerettet hat. Das ist alles ein bisschen komisch gemacht, aber es ist dann doch ganz gut, dass Shia LaBeouf nicht mitspielt, weil man da zumindest so eine Motivation kriegt. Deshalb wäre es vielleicht auch ganz gut gewesen, wenn er bei Archimedes geblieben wäre, weil dann zumindest, wenn es privat schon nicht läuft, in der Lage gewesen wäre, bei seinen ganzen Ausgrabungsstücken zu bleiben, die er gar nicht mehr hätte ausgraben müssen, also nicht mehr irgendwie Digging the Earth, sondern er hätte einfach direkt dort sein können, wo er all die Dinge, die er später hätte suchen müssen, sozusagen in Echtzeit in Griechenland, in Syrakus noch sehen kann, ne?
Naja, auch im Alter von 80 Jahren könnte er ja noch an Universitäten lehren
Ja, den haben
oder
sie
an.
einfach noch in Rente geschickt. Den haben
Ja.
sie in Rente geschickt. Also der soll das dann nicht mehr machen. Und wie gesagt, das ist irgendwie wichtig, dass man ihn erst ganz unten zeigt, damit er wieder ganz nach oben kommt. Man muss allerdings ehrlich sagen, dass das nicht realistisch ist. Also eigentlich hätte er wahrscheinlich irgendwo im Parlament sitzen müssen oder so oder Politiker. Aber das passt natürlich nicht zur Actionfigur. Nochmal kurz zu den Schauplätzen. Dieses James-Bond-Gefühl, Feuerballgefühl. Das entsteht auch dadurch, dass er mit dem Boot in Griechenland unterwegs ist und da zu so einem Schiff abtaucht, mit so einem Taucheranzug. Das ist auch der Moment, in dem Antonio Banderas zum Einsatz kommt. Das sieht ein bisschen aus wie ein Bond-Film der 60er Jahre. Ich muss sagen, leider, Indy war ja immer ein bisschen besser als Bond. Und das führt auch dazu, dass wir in diesem Film erstmals, ja, das führt auch dazu, dass wir in diesem Film erstmals ein Euro-Finale eines Bond-Films sehen. Also ich glaube, gab es ja noch keinen einzigen James-Bond-Film, der überwiegend in Europa am Ende des Films gespielt hat. Das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein bisschen zu Kuddelmuddel. Also durch jede Stadt wird dann mit dem Mobil gejagt. Phoebe Waller-Bridge hat ja schon bei der Pressekonferenz, sie auch bei der Premiere, sehr oft hervorgehoben, dass sie mehrere Tuk-Tuks geschrottet hat. Das wird ein bisschen zu uneinheitlich voneinander separiert. Das geht natürlich zu Kosten der Action-Szenen.
Ja, Waller Bridge ist offenbar sehr gern in dem Tuk-Tuk gefahren. Ich habe schon mehrere Interviews gesehen, da sie ja, erstens Harrison Ford neckt für seine Stunts, oder einmal hat er sich am Knie verletzt, glaube ich. Und sie erzählt auch immer von den rasanten Fahrten in dem Tuk-Tuk, was ja, glaube ich, so ein kleiner Lieferwagen ist, oder?
Ja, eigentlich Taxis, ne? Also das ist
Ja,
so
ja.
ein Moped, das oder ein Dreirad ist das stattdessen, stimmt, ein
Ja.
Dreirad, das bekommt irgendwie so eine so eine Mantelkarosse übergelegt, wo sich dann Leute so reinsetzen können und das dann irgendwie und das dann halt benutzen. Und mit dem Ding geht's dann halt die ganze Zeit durch die Gegend. James Bond springt, was im Alter wahrscheinlich nicht mehr entsprechend gerecht ist. Es wird ja gesagt, er hat vieles dann selber gemacht, aber er springt von Tuk-Tuk zu Tuk-Tuk, passt mit dem Pferd durch den U-Bahn-Schacht. Das ist so interessant, weil es kommt in wenigen Wochen schon Mission Impossible 7 ins Kino. Und man kann natürlich nicht den 60-Jährigen mit dem 80-Jährigen, also den 60-Jährigen Tom Cruise mit dem 80-Jährigen Harrison Ford vergleichen. Aber wenn man diesen Film sieht, der auch Action auf einem Zug hat, der auch Klippensprünge hat, der auch Maschinensprünge hat, da wird man sich natürlich fragen, hätte man das bei Indiana Jones nicht anders lösen können, ne? Das De-Aging Harrison Fords, über das viele geredet haben, das finde ich sehr gut. Also es wird nie perfekt sein. Es ist aber schon deutlich besser als das von Jeff Bridges im zweiten Tron. Es ist auch deutlich besser als das von Robert De Niro im Irishman. Besser geht es zurzeit nicht, finde ich. Vielleicht noch im Mandalorian, als man Luke Skywalker gezeigt hat. Aber diese Anfangssequenz mit dem Zug, die ist so solide gedreht, dass ich mir vorstellen könnte, dass man überlegen sollte, in die Fans werden es als Blasphemie bezeichnen, ob man nicht tatsächlich solche Filme nochmal dreht, indem man Indiana Jones in Jung zeigt. Einfach als Actionhelden. Also ich fand den Anfang mit der Zugverfolgungsjagd und den Nazis sehr gut. Und auch wenn es vielen nicht gefällt, mir hat dieser Archimedes-Schluss irgendwie auch gefallen. Es ist für viele, man liest es in Rezensionen, vieles wie so eine Grenzüberschreitung. Man hat damals zu Nuking the Fridge gesprochen, als Indiana Jones sich in den Kühlschrank eingeschlossen hat und die Atomexplosion überlebt hat. Aber das ist jetzt, also wenn das Nuking the Fridge war, dann ist das hier, tja, jetzt bin ich nicht schlagfertig genug, aber dafür wird es bestimmt einen Begriff geben, über das ich, weil ich weiß, dass diese Szene, die wird schon diskutiert, kann das okay sein, dass Indiana Jones Archimedes trifft, eine historische Figur, was ein bisschen dann aussieht wie aus einem ZDF-Spiel. Das ist inszenatorisch nicht hundertprozentig gut gelöst, aber ich fand die Idee irgendwie sehr charming, weil ich finde, man darf Indiana Jones damit belohnen, nach all dem Aufwand, nach all diesen 65 Jahren im Dienste der Archäologie, dass er tatsächlich auch mal so jemanden trifft. Mich hat das schon gerührt. Ihm, er hatte Tränen in den Augen und ich fand das auch sehr bewegend.
Ja, es klingt etwas wie ZDF History, da hast du recht, diese nachgespielten historischen Szenen in Toga, in schlichten Kulissen.
Ja, man sieht ja dabei diese Gewänder und dann den Lehrling von Archimedes, der mit dazu holt und so, ne? Das hat schon was von Alexander der Große. Also ist Oliver Stone. Aber
ja, es ist immer noch ein Fantasy-Spektakel, ne?
Ja, ja, klar. Ich meine,
es war vom ersten Film an.
Ich finde es ja auch nicht unsympathisch. Das ist ja das Miese, ist ja, also Mads Mikkelsens Figur des Jürgen Voller beschließt ja auf bestimmte Koordinaten, diese Zeituhr ermöglicht, nach 1939 zurückzufliegen, um den Lauf der Geschichte zu verändern. Indiana Jones weist ja darauf hin, das ist wirklich gut gemacht, dass diese Koordinaten im Luftraum auf der Erde nicht stimmen können, weil es in den letzten 2000 Jahren tektonische Bewegungen gegeben hat und die Erde heute woanders sitzt. Und das ist natürlich Quatschphysik, ne? Also kein Hard Sci-Fi, aber dadurch landet er dann halt nicht 1939 hin, sondern 14 BC, ne? Also vor Christus. Und dadurch passiert das erst alles. Also ich habe mich gefragt, wie sie die ganzen Gladiatoren da einbauen würden, auf der Galeere, die Römer, weil diese Fotos sind doch sehr recht früh geleakt von diesen Dreharbeiten, als man diese Galeere, sie dachte, ach du liebe Himmel, was macht denn da Jones da? Von dem Zeitpunkt war ja auch völlig klar, dass es ein Zeitreisen geben würde. Es ist übrigens sehr, sehr ungünstig. Also ich habe selten einen so geheim gehaltenen Film gesehen, von dem es schon so früh so viele Bilder im Netz gab. Also von dem Nazizug, von der Straßenparade, von Schottland, von diesen Galeerenkriegern. Das hätten die eigentlich besser verhindern müssen, weil dadurch hat man schon sehr viel gewusst. Dass es ein bisschen in so einem Zug spielen könnte, war auch klar, denn ein erster Drehbuchentwurf, ich glaube von Jonathan Kasdan, den Sohn von Lawrence Kasdan, handelte ja schon davon, dass Indiana Jones im Zug unterwegs sein würde. Da ging ein bisschen viel schon dadurch flöten, es wurde ein bisschen viel verraten, leider.
Ja, die Geschichte von Jonathan und Lawrence Kasdan wäre auch ein Film wert. Aber ja, letztlich wurde nichts verwendet von von Jonathan Kasdan.
Ich bin mir nicht sicher, wer alles unter diesen fünf Namen gelistet ist. Also Mangold hat am Ende auch nochmal mitgeschrieben. David Koepp von Teil 4 hat auch mitgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob einer der Kastens noch dabei gewesen ist. Aber er wirkt leider so ein bisschen so wie ein Film, der aus zwei Teilen besteht. Gerade weil diese erste Sequenz, die 25 Minuten mit dem jungen Indiana Jones von 1944, weil die so überzeugend gedreht sind. Und in dem Moment, als Voller die Nazi-Uniform wieder anzieht und seine Nazis ins Flugzeug packt, um nach 1939 zu fliegen, nimmt der Film tatsächlich auch wieder an Spannung auf. Ich finde, es ist eher dieser Euro-Pudding, dieser touristische Euro-Pudding mit der Helena Shaw, also der Phoebe Waller-Bridge, der so ein bisschen wirkt wie ein Tourismusfilm und eine Ära, in die Indiana Jones nicht wirklich passt.
Ja, es gab möglicherweise in den unterschiedlichen Ländern oder Regionen jeweils finanzielle Unterstützung, möglicherweise. Ach, ne?
Ja, das kann
ich jeweils $1 Million oder so.
Ich werde Teil 4 immer noch besser finden. Also für mich ist Teil 5 kein schlechter Film, aber nur der 5-beste Film. Aber er hat gegenüber Teil 4 den Vorteil, dass er zumindest an echten Drehorten gespielt wurde. Man sieht Teil 4 doch immer das Studio oder zumindest, wenn sie das Studio ist, auch den alleinigen Drehort Hawaii doch immer relativ deutlich an. Hawaii, das für Südamerika herhalten sollte. Also, Ich würde dem Film nach Rolling Stone-Bewertung drei von fünf Sternen geben. Die guten Elemente sind sehr gut. Also die Schlossszene am Anfang, die mit der Flucht in diesem Zug endet, als auch das Ende mit Archimedes und das weitere Ende, nämlich als er nach Hause kommt und Marion anscheinend die Trennung wieder aufgehoben hat. Sie blickt ja auf Trennungspapiere oder Scheidungspapiere, sie kehrt zu ihm zurück, weil er wahrscheinlich gedanklich auch wieder zu ihr zurückkehrt, weil er sich ja wünscht. Das ist ja das Tolle, ne? Dass Indiana Jones in einem Film, in dem es darum geht, dass man die Zeit zurückdrehen kann, Indiana Jones dann in einer sehr bewegenden Bootsszene im Gespräch mit Helena dann sagt, wenn er eins machen könnte, dann würde er seinen Sohn überzeugen, nicht in den Krieg zu ziehen. Für diese ganzen traurigen, tragischen, großen Momente ist dann doch Shia LaBeouf zuständig gewesen, der nicht mehr mitmachen durfte. Also er ist indirekt sozusagen der Denkanstößer oder derjenige, der noch mit dabei gewesen ist. Das ist sozusagen die unfreiwillige Pointe des Films. Naja, und das Ende, als Marion ihn dann nochmal küsst, in der Manier, wie sie sich damals auf dem Tanker in Jägers Frau und Schatzes geküsst haben, das war schon sehr bewegend. Also die Bookends am Anfang und am Ende, die sind gut. Das mittendrin, das fand ich gar nicht so aufregend.
Ja, also nur der fünftbeste Indie-Film.
Ja, und
Und
ich
der
möchte.
beste, der erste, nein, du sagst, der zweite ist der beste.
Ja, also Temple of Doom wird immer mein Lieblingsfilm bleiben. Da kann ich nur empfehlen, unsere Sendung von 1984 nochmal anzuhören. Platz zwei bei mir ist, wie mich gestern mein Kumpel Hennes Bender, der auch bei der Premiere war, Hennes, hallo, darauf hingewiesen hat, der erste Film, der heißt nicht Riders of the Lost Ark, sondern Raiders. Ich sage immer Riders,
Ja.
und das ist doch auch nicht Riders on the Storm, das ist was anderes. Also Hennes, danke, ich werde es ab jetzt nicht mehr machen. Also auf Platz zwei ist bei mir dann also Raiders, drei ist bei mir Kristallschädel, vier Letzte Kreuzzug und fünf hier Rate Schicksals. Dass man nie Rache Schicksals nennt. Und das Alikitera, das muss ich mir langsam mal merken. Also, das haben die nicht gut gemacht mit diesem MacGuffin. Die suchen irgendwann auch nochmal so eine zweite Scheibe, die dann zur Alikitera hinführen soll. Antikitera, Entschuldigung. Und da weiß ich schon gar nicht mehr, wie die heißt. Irgend so eine Disc. Die sieht auch genauso aus. Das haben die mit dem Kopf des Stabes des Re ein bisschen cleverer gemacht, dass sie zumindest verschiedene Artefakte benutzen, die man unterschiedlich einsetzen, die anders aussehen, die zum großen Ganzen halt hinführen.
Naja, Kristallschädel würde man wahrscheinlich auch nicht sagen. Eher noch. Bundeslade würde man möglicherweise auch nicht sagen.
Ja, das Tolle ist, wie Indiana Jones mit dem Kristallschädel umgeht. Also er benutzt, das ist auch eine Szene, die gar nicht so auffällig ist. Er benutzt im vierten Teil den Kristallschädel, der sehr viel Unheil anrichten kann. Einmal auf eine sehr nebensächliche Art, indem er sie einfach auf so eine Horde Ameisen richtet, damit die ihm aus dem Weg gehen. Also das ist ein cooler Umgang mit diesen Sachen, der mit diesem unhandlichen Rad, das sie die ganze Zeit in der Hand halten, irgendwie nicht so ganz gelingt.
Ja, kurzum, der Film läuft jetzt an und ich werde ihn noch sehen. Was sagst du, 148 Minuten?
144 Minuten, ja.
144
Es
Minuten.
ist halt auch James Mangold. Der muss nochmal versuchen, so zu viel reinzupacken, lange Filme zu machen. Das war auch ein Vorteil des Kristallschädels, der einfach so getan hat, als hätte es diese 19 Jahre dazwischen, zwischen 3 und 4 nicht gegeben, sondern einfach mit der Action so weitergemacht hat. Aber wie gesagt, ich will es auch nicht zu sehr auf Mangold bashen. Ich wüsste auch nicht, man hätte vielleicht J.J. Abrams fragen können, ob er den dreht. Wäre wahrscheinlich zu viel geworden nach Star Trek und Star Wars. Dann hätte er sich wahrscheinlich auch verarscht vorgekommen, dass er immer derjenige ist, der irgendwie Kohlen aus dem Feuer holen soll und dafür dann trotzdem nur Dresche kriegt, wie nach dem letzten Star Wars-Film. Von daher ist in Ordnung, dass man Mangold genommen hat, aber ich glaube, Indy ist jetzt durch. Oder um das klischeehafte Wort auserzählt zu benutzen, auserzählt.
Aber in welchen Rollen werden wir Harrison Ford nun noch sehen?
Naja, er hat ja viel Erfolg im Fernsehen, ne, mit Yellowstone.
King Lear oder Richard der Dritte vielleicht?
Ja, klar, das kann natürlich sein. Was war denn dein letzter Film mit Harrison Ford, den du geguckt hast?
Ich glaube Yellowstone, aber das ist ja kein Film. Oder ist auch ein Film, aber eine Serie. Ich habe kürzlich noch einmal Air Force One gesehen. Ist aber sicher nicht der letzte Film, den ich mit Harrison Ford gesehen habe. Und den Film mit den Thriller mit Michelle Pfeiffer, auch aus den späten 90er Jahren, glaube ich. Sag kein Wort heißt er, glaube ich.
Er hatte in den 90ern eine gute Zeit gehabt, ne? Also er gilt immer als 70er, 80er Star, aber er hat in den 90ern auch noch Auf der Flucht gemacht. Das war sehr gut. Dann diesen Thriller von Zemeckis, wo er sich als Schurke entpuppt. Also man sollte ihn nicht abschreiben. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass Harrison Ford das kategorisch so ausgeschlossen hat, nochmal einen sechsten Film zu drehen. Er hätte es dann ausschließen können, wenn er bei Archimedes geblieben wäre, weil er hätte man ihn nämlich nicht mehr zurückbekommen, 2000 Jahre in die Zukunft. Aber dass er bei Marion bleibt, zeigt er dann auch wieder nochmal, dass er theoretisch noch einsatzfähig ist.
Ja, aber er hat ja kategorisch ausgeschlossen, dass er noch einmal Indiana Jones spielt.
Also ist da das Blasphemische, man sollte überlegen, ob man ihn nach diesen überzeugenden ersten 25 Minuten, als wo man ihn mit, keine Ahnung, Ende 40 gezeigt hat, überlegen sollte, ob man sowas nicht mal in Zukunft macht. Hätte mich überhaupt nicht gestört. Also klar, man muss dann gegen dem Original fort, mit dem Original fortarbeiten, um diesen künstlichen Ford zu machen. Das heißt, Ford müsste sich wieder zur Verfügung stellen. Aber ich weiß gar nicht, ob die Technik nicht so weit ist. Das hat man ja auch schon bei Mandalorian gemacht, einfach einen anderen Schauspieler genommen und da das Luke Skywalker-Gesicht draufgepackt. Also ich weiß, das hören Indiana Jones-Fans nicht gerne, aber ein Film der ersten 25 Minuten Indiana Jones, das könnte ich mir durchaus vorstellen.
Aber es gibt ja schon die Abenteuer des jungen Indiana Jones, oder?
Ja, aber
das war ja
90er TV, also richtiges 90er Jahre TV. Das lässt sich gar nicht vergleichen, das habe ich auch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt zum Kanon zählt. Wahrscheinlich so zweiter Kanon an Werther zusammen mit Fate of Atlantis, aber das hat mich irgendwie nie interessiert. Ja, naja. Ja,
vielen Dank für die Ausführungen.
Ich wollte mal sagen, liebe Zuhörer, danke, dass ihr mich heute ertragen habt, dass ich heute sozusagen so ein Solo-Auftritt hatte. Ich hätte normalerweise mit Arne das gleichberechtigt gemacht, aber was soll man machen? Ich habe ihn halt gesehen und Arne konnte leider nicht, aber beim nächsten Film bei Oppenheimer, bei dem richtig harten Zeug, wird Arne sicherlich uns mit Geschichtswissen zum Trinity-Test überraschen.
Außerdem ist Indiana Jones ja dein Spezialgebiet und meins nicht.
Musst es einfach machen, ja. Na gut, also ich danke auch fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Ja, bis demnächst.